Wir sind berufen, himmlische Lösungen zu bringen für das Problem der Menschen. Jetzt haben wir heute Morgen schon so viel Zeugnis gehört. Stellt mich richtig auf, dass wir mehr wagen, an dem Ort, wo wir stehen, zu hören und dann Risiken einzugehen und etwas zu wagen. Und ich denke, das ist das, was wir miteinander auch tiefer anschauen wollen. Und wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, dass es so 7 grosse Bereiche gibt vom kulturellen Einfluss in dieser Welt. Religion, Familie, Bildung, Regierung, Kunst, Unterhaltung, Wissenschaft, Medizin und Geschäftsbereich oder das Business. Und Gott hat uns irgendwo an so einem Bereich angestellt, wo wir von Gott können wirken können. Und lang bin ich auch unterwegs gewesen und gesagt, ich bin dort angestellt, das ist der Job, um das Geld zu verdienen, um nachher in die Gemeinde investieren können. Das war lange meine Philosophie gewesen. Und es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass der Dualismus, die Zweiteilung zwischen diesen Welten zu unterscheiden, und vielleicht kommt da noch eine dritte dazu, die Familie. Ich dachte mir, ja, die Familie ist nochmal ein anderer Ort. Aber Gott hat uns ein Leben gegeben und uns da drin gestellt, dass wir, egal wo wir sind, immer das Reich Gottes bauen und immer den Himmel auf die Erde holen. Und das ist das, was wir lernen wollen, also in verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein, ausgesendet, nicht um dort einen Job zu machen, um das Geld dann ins Reich Gottes zu investieren, sondern um das Reich Gottes dort zu bauen, wo wir sind. Job, daheim, in der Nachbarschaft, in der Schule, bei den Nachbarn, beim Posten, egal wo wir sind. Alle Gelegenheiten warten. Und darum hat es mich so aufgestellt, bei diesen Zeugnissen heute Morgen zu hören, wie viel dass wir schon davon leben. Wie stark wir dran sind, das umzusetzen. Und wir wollen heute aus dem Matthäus-Evangelium auch noch mal eine weitere Stelle anschauen, die das illustriert, wie das kann eben praktisch aussehen. Matthäus-Evangelium Kapitel 6, 7, 8, der ganze Bereich, den nennt man Bergpredigt. Und Jesus hat dort zu einer riesigen Menschenmenge eine wunderbare Botschaft gehalten. Und jetzt muss man sich vorstellen, warum sind die Menschen dort angekommen? Das war nicht Sabbat, nicht, dass sie frei hatten. Das war mitten der Woche. Und Jesus ist oft noch einmal hingegangen, wie wir jetzt heute Morgen da sind. Aber er ist nicht allein geblieben. Das ist eine spannende Frage, warum? Wieso sind die Leute aus der Stadt raus in die Wüste gegangen zu einem Berg, wo Jesus war? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Warum? Genau. Sie haben ihn erlebt vorher und haben gemerkt, er redet nicht, wie unsere Schrift gelehrt, er ist anders. Er hat den Himmel auf die Erde gebracht, er hat vieles von dem, was sie aus der Verheißung gewusst haben, dass das eigentlich einmal der zukünftige Bund wird sein, dass das ist, was möglich sein wird, was sie ja als Israeliten auch schon viel erlebt haben. Ich meine, Wolkensäule, Rauchsäule, oder Manna, Kleider anhaben, die nicht kaputt gehen. Das ist nicht irgendwo der neueste Stoff gewesen, den man erfinden kann. Aber Gott hat das alles möglich gemacht. Das war alles im alten Bund gewesen. Und jetzt ist plötzlich einer da gewesen und der hat das gelebt und gesagt, hey, jetzt egal, was der Job heute sagt und was der Terminkalender sagt und was die Agenda sagt, ich werde jetzt nicht rausgehen. Und ich werde dem zuhören gehen. Das ist ganz beeindruckend, oder? Und das werden wir heute ein bisschen näher anschauen, was ist da vorgegangen, was haben die Menschen da erlebt, was hat sich ihnen abgespielt, oder? Also, Jesu Worte sind Leben gewesen. Und sie sind gekommen, um das Leben zu empfangen. Sie haben gespürt, da ist etwas. Und ich will mehr von dem haben. Das hat sie erfüllt und das hat sie nicht mehr losgelassen. Jesus hat über Prinzipien vom Reich Gottes geredet in dieser Bergpredigt. Mit dem Ziel, dass all das, was er ihnen eigentlich vermittelt, dazu dienen soll, dass Menschen glücklich werden. Er hat wollen, dass es den Menschen besser geht. Er hat ihnen viele Sachen gelehrt, wo es auch darum gegangen ist, wie geht man miteinander um? Wie geht man mit Geld um? Es sind ganz viele Themen drin, wo es ums Zusammenleben geht. Und das Ziel war, dass er sagt, schaut, das sind Prinzipien vom Himmel, wenn ihr die lebt, werdet ihr glücklicher sein. Es wird euch besser gehen. Es ist auch um Themen gegangen wie Vergebung. Also wenn Sachen schieflaufen in der Beziehung, wie repariert man das wieder? Wie bringt man das wieder in die Ordnung? Und das zeigt sehr vieles, oder, über Beziehung von mir zum Himmel, zum Vater, Beziehung von mir zu anderen auf der horizontalen Ebene. Und wie sieht das im täglichen Leben aus? Das sind eigentlich Themen, die Jesus in diesen Sachen beleuchtet. Also die Leute sind gekommen, und was er ihnen gegeben hat, gesagt, schaut mal, ich beschreibe euch, wie man aus den Prinzipien von dem Himmel miteinander auf der Erde zusammenleben kann. Und die Leute haben das aufgesogen wie ein Schwamm und gedacht, wow, das ist jetzt aber die absolute Botschaft, oder? Er hat sie in der Bergpredigt auch das Modellgebet, oder? Das Vater ums erklärt, wie im Himmel so auf Erden. Das ist auch dort drin enthalten. Und das Wichtigste, was er dort drin auch offenbart hat, ist, er hat die grosse Aussage gemacht, lebt nicht wie die Menschen, macht euch Sorgen ums Geld, macht euch Sorgen ums Wohnen, macht euch Sorgen um den Job, sondern, was hat er ihnen gesagt, was sollte eure Ausrichtung sein als Bürger vom Himmel? Genau. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das war der Fokus gewesen. Also zuerst nach dem Himmelreich trachten und das an erste Stelle stellen. Und er hat gesagt, alles andere ist eh kein Problem, das wird euch zufallen. Zufallen heisst, ich muss mich eigentlich nicht anstrengen dafür. Es fällt mir zu. Es öffnet sich Wege, es tun sich Möglichkeiten auf. Und da gibt es so viele wunderbare Zeugnisse, wo wenn ich die Ausrichtung habe, wie die anderen Sachen sich ergeben und einem wie in den Schoss fallen. Es hängt von unserer Orientierung ab. Wo ist unser Fokus drauf? Bin ich fokussiert auf Problem oder bin ich fokussiert auf die Lösungen vom Himmel? Und das hat mit unserem Kopf zu tun. Das ist eine Entscheidung, die mir fehlt. Auf was richte ich meine Augen? Auf was richte ich meine Ohren? Und was passiert dann? Also, stellt euch mal die Situation vor, muss eine recht festliche Stimmung da draussen gewesen sein, auf dem Berg. Wunder, Gegenwart von Jesus, Freude, lebensspendende Worte, die ihre Herzen erfüllen. Und die Atmosphäre, die Jesus ausgestrahlt hat, die haben sie einfach aufgesogen. Gesagt, hey, mehr davon. Die sind ja völlig unorganisiert dort rausgekommen. Da hat nicht nur jeder seinen Rucksack und sein Picknick dabei gehabt. Die sind gekommen mit allem, was sie haben, Frauen, Kinder. Wie halt gerade die Situation, mitten aus dem Leben rausgerissen. Der ist dort auf dem Berg, ich muss dort hingehen. Weil die haben ja nicht gewusst, vielleicht zieht der morgen weiter. Keiner hat die Agenda gekannt. Hat nicht einen schönen Plan gegeben von, heute ist er da, morgen ist er dort, und übermorgen könnt ihr dort an und dann kannst du mit dem Zug nachfahren. Sondern du hast gewusst, jetzt ist er dort. Und ich muss jetzt gehen, weil vielleicht nachher ist er nicht mehr dort. Keine Ahnung, wo er dann ist. Weil Jesus ist umeinander gezogen. Also bist du relativ improvisiert dort unterwegs, um einfach die Atmosphäre einzuziehen und zu sagen, ich muss mehr von dem haben, solange es jetzt noch Möglichkeit gibt. In dieser Atmosphäre hat er verschiedene Sachen gesagt. Eines davon, wenn wir heute rauspicken, das ist Matthäus 5, 13 bis 14. Er hat dir gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr durch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Was Jesus da in diesem Bibelvers macht, er prophezeit. Fällt einem gar nicht so auf. Aber er fängt an zu prophezeien. Weil er spricht etwas über diese Leute aus, wo er ja jetzt nicht, weiss ich, wie lange unterwegs war. Er war mit seinen Jüngern unterwegs, aber die halbe Region war da versammelt. Und er spricht über ihnen aus, prophetisch. Obwohl sie das wahrscheinlich nicht so erlebt haben und nicht so selber wahrgenommen haben. Ihr seid. Nicht ihr werdet sein, ihr seid gewesen, ihr seid, das ist die Gegenwart, jetzt, heute, ihr seid das Salz der Erde. Ich weiss nicht, wie viele von diesen Leuten, die da waren, sich als Salz von der Erde gefühlt haben oder überhaupt haben können assoziieren, was bedeutet denn das? Ihr seid das Licht der Welt. Das ist nochmal eine ganz klare Prophezeiung, ein Bekenntnis über das Leben von denen, die da rundherum sitzen. Und es erinnert einem ziemlich an eine ähnliche Situation, wo Jesus Petrus als Fels bezeichnet hat. Du bist der Fels. Auf dich werde ich meine Gemeinde gründen. Und er hat, wenn wir ihn angeschaut haben, so eher nach einem geknickten Rohr ausgesehen. Oder? Er hat all seine Probleme gesehen und seine Unzulänglichkeiten und weiss ich was alles. Aber Jesus sagt, prophetisch, ich sehe dein Leben in, du bist der Fels. Auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist das Unglaubliche, das Wunderbare, das Beeindruckende an dem Dienst von Jesus, der aufsteht und sofort anfängt, prophetisch zu einer ganzen Menge zu reden. Auf eine ganz praktische Art und Weise. Also, Jesus ruft Menschen in ihr Potenzial rein, das er vom Himmel her sieht. Obwohl sie selber entweder ahnungslos oder hoffnungslos sind oder keine Perspektive sehen. Aber er sieht sie. Und er spricht die Perspektiven über ihnen aus. Und sagt, ihr seid, ihr alle, die da versammelt sind, ihr alle, die da zu mir kommen, ihr seid das Licht von dieser Welt und ihr seid das Salz für die Erde. Also bereits die Tatsache, dass wir von Gott zu grossen berufen sind, macht es für uns möglich, in die Grösse hineinzukommen. Weil plötzlich fängt sich an, in unserem Denken etwas zu verändern. In meinem Leben haben prophetische Worte extrem viel verändert. All die Worte über Identität, wo Gott mir zuspricht, wie er mich sieht. All die Sachen, wo er mir offenbart, was er mit mir vorhat. All das, wo ich auf mich schaue und sage, ja komm, was willst du mit mir schon anfangen? Und er sagt, ich will mit dir das und das machen. Und das fängt an, etwas in dir zu bewegen. Das fängt an, dein Denken zu verändern, es fängt an, deine Entscheidungen zu beeinflussen, es fängt an, dein Leben anders auszurichten. Das ist das, was die Menschen heute auch erlebt haben. Das Reden von Gott, seine Pläne offenbart bekommen über mein Leben. Darum ist Identität so wichtig. Wer bin ich in Christus? Bin ich ein Verlierer? Bin ich ein Versager? Bin ich der, der immer alles falsch macht? Oder bin ich Prinz und Prinzessin, Sohn von Gott, Tochter von Gott, Kind von Gott, mit dem Herrscher vom Universum als Vater, der zu mir sagt, es ist nichts unmöglich für den, der glaubt. Das ist Identität. Und wenn ich plötzlich realisiere, das ist wahr, das gilt für mein Leben, dann fange ich an, Sachen anders zu machen. Ich werde Furcht, wie es Claudia heute auch so schön gesagt hat, entgegentreten und sagen, hey, ich schaue jetzt nicht auf mich, sondern ich bin fähig, Entscheidungen zu fällen, unabhängig davon, was Menschen denken. Ich kann das. Egal, was sie sich überlegen, ich kann das. Ich entscheide mich dazu. Das ist das, was freigesetzt wird durch Prophetie, das ist Glauben. Ich höre ein Wort, wo Gott über mich redet. Ich fange an, glauben, dass das wahr ist. Und dann fange ich an, handeln. Und fange an, etwas anderes zu machen, was ich vorher noch nicht so gemacht habe. Salz ist in der Zeit der Bibel zu was verwendet worden? Zur Konservierung, genau. Das ist die klassische Auslegung von dieser Bibelstelle, die wahrscheinlich jeder, der irgendwo schon ein bisschen Bibelschule gemacht hat, kennt. Salz konserviert, bewahrt, oder? Und dann kommt auch die nächste Auslegung eben, dass wir halt auch Bewahrer sind, oder? Für die Gesellschaft, für den Wert der Gesellschaft. Also wir halten die Werte vom Himmel aufrecht, wir konservieren sie und bringen sie in die Welt hinein. Aber Jesus hat das wollen sagen in dem gleichen, aber er hat eigentlich noch mehr wollen sagen. Es hat in dem Salz hinein eben noch mehr, weil er sagt eben auch hinten dran, Salz muss salzig sein, um von Wert zu sein. Wenn Salz nicht mehr salzig ist, sagt er, kann man es eigentlich nicht mehr brauchen. Also Salz hat eine ganz spezifische Aufgabe, eben zu konservieren, das ist eine. Aber da gibt es noch mehr. Salz spürst du auf verschiedene Arten und Weisen. Die Gemeinde als sein Volk soll eigentlich im Leben von unseren Städten Geschmack geben. Wir sind eingestreut als Salz, hoffentlich nicht nur in den Sonntagmorgen, sonst ist das eine recht versalzene Suppe. Ist dann ein bisschen viel auf einem Ort. Das kann man auch, man kann das Zeug versalzen. Sondern man ist eigentlich schön verteilt, oder? Und das spricht wieder für das Bild, das ich vorher zeigt, egal wo wir in der Gesellschaft sind. Oder wir fangen dort an, wirklich entfalten. Und das ist Gottes Plan für uns. Wir dienen den Menschen am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo immer wir sind, mit einer übernatürlichen Persönlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Paulus sagt, wir sind nicht Bürger von dieser Welt. Du magst den Heimatort haben, meine ist Zürich. Aber mein eigentlicher Heimatort ist nicht Zürich, sondern ist der Himmel. Wir sind Bürger vom Himmel und als Bürger vom Himmel sind wir übernatürliche Persönlichkeiten. Wir kommen von einem Ort, der nicht von dieser Welt ist, der über dieser Welt steht. über den natürlichen Sachen, die in dieser Welt möglich sind. Das ist unsere ganz normale Identität, das ist unsere Heimat. Das ist der Ort, wo wir daheim sind und in dem uns wohl ist. Das ist Normalität für uns. Normalität ist, die Kranken werden gesund, wir reden prophetisch, Menschen werden aufgebaut, Menschen werden wiederhergestellt, sie werden freigesetzt, von allen dämonischen Gebundenheiten und so weiter. Und so. Das ist Normalität, weil das ist unsere Heimat. Das ist das, was wir in die Welt hineintragen. Das ist das Potenzial, das uns hineingelegt ist. Und spannend ist, wenn wir das machen, wenn wir das in den Arbeitsplatz hintragen, wie wir heute auch in den Zeugnis gehört haben, oder einen Wohnort, oder in die Nachbarschaft, oder in die Schule, egal wo, ne? Wenn die Menschen wirklich den Himmel erleben, dann wird es ihnen nicht gehen wie der Pharisäer, dann ist man ihnen aus dem Weg gegangen, mit denen hat man meistens Konflikt gehabt, weil die haben alles besser gewusst. Sondern dann geht es uns wie Jesus, oder? Und das ist auch die Frage, wie leben wir unser Christenleben? Leben wir so als die verurteilen und alles besser wissen, als die kommen und sagen, lass mich mal an, dann zeige ich dir, wie das geht? Oder leben wir das Leben von Jesus als ein Diener? Er hat alles besser gewusst. Er hat wirklich alles besser gewusst. Und ist nicht einmal falsch gelegen damit, aber er hat das nicht in den Fokus gestellt. Alles besser zu wissen. Sondern er ist den Menschen begegnet, dort wo sie stehen, und hat ihnen das Potenzial aufgezeigt, obwohl man nach außen noch nichts gesehen hat. Und Menschen, er ist auch wie ein Magnet. Und das ist das, was es auch heisst, salzig sein, oder? Du fängst an, eine Eigenschaft vom Salz ist auch ein Geschmacksverstärker. Du findest heraus, was eben in den Leben der Menschen ist, übernatürlich, und wirkst als ein Geschmacksverstärker. Du bringst das, das Licht, das nicht sichtbar ist, und verstärkst die Wirkung. Und das, was nicht gut ist, fängt an zu heilen. Das ist auch eine Wirkung von Salz. Es fängt an zu heilen. Es fängt an, das Gute rauszustellen, und wir werden Geschmacksverstärker. Wir erkennen das, was in den Menschen ist, und rufen das raus. Und fangen an, Sachen über ihnen auszusprechen, die sie selber noch gar nicht sehen können. Und das verändert es. Menschen werden angezogen von dem. Fang an, das Potenzial zu sehen von Leuten, wo du mit zu tun hast, beim Posten oder weiss ich was, das kann sein, wenn du da der Kasse anstehst. Wo du einfach das, was du wahrnimmst, aussprichst. Gegenüber dieser Person. Und dann wirst du feststellen, dass Leute von dem angezogen werden. Das findet die unglaublich anziehend, erfrischend, verändernd. Also, was dann passiert, dann, wenn sie mehr erleben, dann werden sie auch mit Fragen kommen und sagen, wer bist du, was machst du, was tust du, wieso bist du so, wie du bist, woher hast du das, wieso siehst du das? Keine Ahnung, was dann, aber die kommen. Nicht immer. Aber wenn es genug lang dem ausgesehen ist, dann kommen die Fragen. Und dann, was passiert dann, wenn du von jemandem angezogen bist und dich das berührt, anspricht, was willst du dann? Dann willst du mehr, gell? Dann fragst du, wo gehst du dich? Gibt es dort, wo du bist, noch mehr von denen, die so sind wie du? Kann ich einmal mitkommen? Dann passiert das, was Jesus auch passiert, ist, die Leute ziehen ihm nach. Und Gott hat uns so geschaffen, dass Leute uns nachziehen wollen. Dass die angezogen werden, wie Bienen vom Honig oder den Blumen oder weiss immer, wo das gehen, anziehend angezogen werden. Das ist der Duft vom Himmel, wo wir ausströmen, die Atmosphäre, wo wir verbreiten, und sie wollen mehr von dieser Atmosphäre. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Atmosphäre da rein lernen zu leben am Sonntagmorgen, in unseren Hauskreisen, in unseren Hauszellen, egal, in unseren Familien, überall, wo wir sind, oder? Ist es unser grosses Anliegen, dass wir in die Freiheit kommen, dass die Atmosphäre sich verbreitet. Dass Menschen, die dann kommen, nicht einen Kulturschock haben, oder? Sagen, wow, also mit dir im Geschäft zu reden, ist ja ganz etwas anderes gewesen, als jetzt deine Gemeinde kennenzulernen oder deinen Hauskreis. Das sind dann schräge Leute. Das ist, dann sollten sie das Gleiche wieder sehen. Hoffentlich. Und das ist der Auftrag, den wir haben mit dem Salz sein. Manchmal scheint es schwierig zu verstehen, wie Sünder gern mit Jesus zusammen gewesen sind. Aber sich im Umfeld der Religiösen nicht wohl gefühlt haben. Und Adrian und ich könnten euch Geschichten davon erzählen, die uns so peinlich und unangenehm sind von unserem vergangenen Christentum, vor 5, 6, 7 Jahren, oder? Oh, ist schon 20 Jahre her. Also, meine Frau sieht das positiver. Es ist sicher schon 20 Jahre her, oder? Wo wir haben müssen sagen, wir sind nicht anziehend für die Leute. Wir sind sehr religiös gewesen. Das haben wir auch deutlich zur Schau gestellt. Aber wir sind nicht anziehend gewesen. Das hat niemand mehr Zeit mit uns verbringen. Und dann muss man darüber nachdenken, warum das so ist. Wir haben natürlich schon eine Antwort gehabt, ja, das sind Zünder. Oder? Zünder, die schreckt es ab, die heilige Atmosphäre. Aber das Interessante ist, dass bei uns das eben scheinbar gar nicht so war. Oder? Die Zünder haben, oder? Die sind zu ihm gegangen. Das hat sie nicht abgeschreckt. Die Persönlichkeit von Jesus hat auf Zünder nicht abschreckend gewirkt. Und manchmal findet man, das ist eigenartig, weil Pharisäer, die haben gesagt, der ist einer von ihnen, weil er anziehend war für Sünder, haben sie gesagt, der muss einer von ihnen sein, sonst würden die doch nicht zu ihm gehen. Weil mit uns wollen sie ja nichts zu tun haben, mit uns Heiligen. Das ist das, was mir Jesus unterstellt hat. Der muss auch einer von denen sein. Das sollte einem zum Nachdenken bringen. Aber mit den Pharisäern hat niemand etwas zu tun haben. Die sind irgendwo im Teil von dem Machtsystem gsi, von der Kontrollen, oder? Also, man könnte dann sagen, das haben die Pharisäer gesagt, der Grund, warum die Sünder mit Jesus zusammenziehen, ist sicher, weil er so tolerant gegenüber der Sünde ist. Der hat selber Dreck am Stecken. Der ist mit dem Satan selber verbündet. Haben sie ihm einmal vorgeworfen. Drum kann er Dämonen austreiben. Und Jesus hat das auch wieder müssen klären und sagen, hey, ihr seid irgendwie falsch gewickelt, ihr kommt da wirklich nicht raus. Also das ist sicher nicht der Grund gewesen, denn Jesus hat die Sünde sehr ernst genommen und ist eigentlich gekommen, um die Macht von der Sünde ein für alle Mal zu brechen und zu zerstören. Er hat sich nicht gescheut, die Zerbrochenen und die Kaputten von dieser Welt zu berühren. Der hat den Körperkontakt, der hat ihn nicht, überhaupt nicht gestört. Er hat dann das Gefühl gehabt, er sei nachher durch das verunreinigt. Er hat gewusst, dass das Leben, das in ihm ist, grösser ist als jeder Einfluss von der Sünde, wie auch immer das sich auftut. Jeder Dämon hat sich ja von ihm zurückgeschreckt und dazu gibt es eine ganz extreme Geschichte, oder? Und die finde ich so krass, wenn man manchmal Christen sieht, die wegen weiss ich was für Sachen Angst haben vor der Finsternis, oder? Keine Ahnung, was da alles gibt, wo man nicht darf. Fünfzackige Sterne, wo man nicht aufhängen am Christbaum, sonst sind das die Landeplätze der Dämonen und da kann der Christbaum nicht mehr aufstellen, wird der Kontrollen über mich aus und keine Ahnung was. Da gibt es riesige Knusche, oder? Aber jetzt schauen wir mal eine Bibelstelle an, die einem so ein anderes Bild zeichnet. Markus 5, das ganze Kapitel, ich lese aber nur Vers 1 bis 2 und 6 bis 7. Da sind also Jesus und seine Jünger an einen Ort gekommen, wo es so ein Friedhof, Friedhofstimmung, Friedhof. So kamen sie in das Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Also der ist kaum aus dem Boot raus, schon, oder? Wie wirkt er anziehend auf die, die dort sind? Aber mit dem hat eigentlich niemand etwas zu tun haben. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt, oder? Man hätte jetzt können denken, wow, bringt euch in Sicherheit, stoßt schnell mit dem Boot wieder ab, jetzt wird es gefährlich, Dämonen kommen auf uns zu, oder? Und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Das ist der Dämon, der dann geredet hat, oder? Wenn Jesus nicht wirklich in dieser Verbindung gestanden wäre, oder? Und das hat ja auch Jünger gesehen, die andere Erfahrungen gemacht haben, die dann irgendwo gerade so mit ihrem Leben davon gekommen sind. Aber er ist in dieser Verbindung mit dem Himmel gestanden. Er hat gewusst, wer er ist. Ist angestanden und wirkt anziehend. Aber sogar die Finsternismacht unterwirft sich. Sofort. Und sagt, okay, kannst alles mit uns machen, aber einfach nicht das Schlimmste. Geht in eine Verhandlungsposition. Versucht, irgendwo das Beste aus der Situation rauszuholen. Das finde ich krass. Der Jesus, der ansteht, wirklich sagt, hey, egal wo ich anstehe, mir kann nichts etwas anhaben, es sei denn, Gott lässt das zu. Das hat er auch zum Pilatus gesagt. Er hat gesagt, hey, red mit mir, denn in meiner Hand ist es, ob du lebst oder stirbst. Und was war die Antwort von Jesus gewesen? wenn Gott mich nicht in deine Hand gegeben hätte, könntest du überhaupt nichts machen. Ein Wort, oder? Und die ganze Situation wendet sich. Er ist freiwillig in dieser Situation gewesen. Er hat sich nicht von der Situation kontrolliert gefühlt. Auch am Kreuz, oder? Viele denken ja, das Kreuz hat ihn umgebracht, oder? Dann hätte er schon durch die Geiselungen, oder? Hätte er schon müssen sterben. Er hätte schon müssen bewusstlos sein, ist nicht einmal bewusstlos geworden. Das Leben, das ihm war, war viel zu gross gewesen, als dass der Tod ihn hat zugreifen können. Was hat er am Kreuz müssen machen, dass er hat können sterben, oder? Siehe, meinen Geist lege ich in deine Hand und dann verschied er. Das hat ihm niemand können das Leben nehmen, wo ihm war. Das war viel zu stark. Und ich denke, das ist wichtig, oder mit was für einem Bewusstsein laufe ich durch das Leben? Bin ich Opfer von den Rahmenbedingungen, von den Situationen, von dem, was der Feind veranstaltet? Oder bin ich der, wo ausgesendet ist und mit Gott unterwegs ist. Wird es wegen dem kein Problem geben? Nein, das kann viel Problem geben. Jesus hat das Leben gekostet. Aber es war nicht, weil der Feind Kontrollen über ihn hatte, sondern weil es ein Teil war von seinem Weg. Das ist etwas anderes. Also ich habe es so gut gefunden, auch von dir, Erik, wo du gesagt hast, es war nicht Zeit gewesen, um jetzt unter der Knechtschaft der Krankheit von dieser Erde wegzugehen. Wir wissen nicht, wann unsere Zeit gekommen ist, aber es gibt andere Art, um von dieser Welt zu gehen, als unter der Knechtschaft von Krankheit. Ich glaube nicht, dass je irgendeiner Situation Gottes Plan ist, jemanden mit Krankheit wegzunehmen von dieser Welt. Das wäre so eine schlechte Vatereigenschaft. Und manchmal passiert es trotzdem und man hat nicht alle Antworten, das ist ja so. Aber das ist nicht die Art, wie es Gott machen will, sondern es ist dann halt irgendwie anders gelaufen. Keine Ahnung, warum und wieso. Haben wir nicht alle Fragen. Antworten. Also, da haben wir jetzt den Gerasener, oder, wo da auf ihn zueilt, oder, mit seinen Dämonen vor ihm niederfällt und sagt, bitte nichts Schlimmeres, quäl uns nicht, oder? Weil sie genau gewusst haben, jetzt ist die ultimative Kraft da, wir haben gar keine Chance. Und das zeigt, oder, manchmal wird so, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und der Dunkelheit, da wird so dargestellt, wie wenn Gott irgendwie es mit knapper Not noch hätte schaffen, dieser grossen, geballten Finsternis etwas entgegenzuheben. Oder auch Christen manchmal laufen zu mir und denken, wow, wenn ich nur irgendwie einigermaßen heil durch das Leben durchkomme, oder? Der Finsternis ist so gewaltig. Manchmal kannst du mit Christen zusammen sein und das Gefühl, die Macht von der Finsternis ist viel, viel mal grösser als der kleine Gott. So, der kleine Gott und der grosse Feind, oder? Aber da wird uns demonstriert, es ist genau umgekehrt. Dort, wo Jesus seinen Fuß angestellt hat, da sind Dämonen davon. Weil sie wussten, wow, jetzt kommt der, der glaubt. Ultimativ, oder? Keine Chance. Erleben wir das auch immer gerade so? Nein. Aber wenn du nicht anfängst auszuprobieren und etwas zu wagen, kommst du auch nie in die Position. Du musst reingehen und ausprobieren und einfach sagen, ich lasse nicht ab, bevor ich nicht das Ziel sehe. Ein anderes Beispiel oder, aus den Evangelien ist der betrügerische Steuereinnehmer, der Zachäus. Er ist sogar auf den Baum geklettert, um näher bei Jesus zu sein und hat ihn nachher noch zu sich eingeladen. Also da ist einer, der genau gewusst, ich habe betrogen, ich habe Geld auf die Seite getan, ich habe alles andere gemacht, als was richtig ist. Ich bin ein Sünder, alle haben ihn gemieden, keiner hat mit ihm zu tun haben. Und der Typ sagt, ich muss auf einen Baum steigen, damit ich wirklich genau sehe, was da mit Jesus abgeht. Ein Sünder, angezogen von der Person und vom Dienst von Jesus Christus. Und nachher sagt er, du, ich lade dich ein zu mir heim, und dann hätte ja Jesus alles Mögliche können sagen. Und er steigt auf die Einladung ein. Ja, genau, ich komme zu, ja, Jesus hat sich bei ihm eingeladen, ja, noch krasser, oder? Und die Pharisäer haben es gar nicht lässig gefunden. Sie haben gesagt, hey, der mit Zöllner und Huren, der steigt er ab, mit dem kann etwas nicht stimmen. Aber was ich euch zeigen will, ist eigentlich, Jesus hat keinen Schiss gehabt, mit der Sünde in Kontakt zu kommen. Und es war nicht, weil er sehr tolerant gegenüber der Sünde gewesen wäre. Aber er hat das können unterscheiden. Er hat das Potenzial im Menschen gesehen, hat das rausgerufen. Und das Wahnsinnige bei dieser Geschichte mit dem Zachäus ist ja, er hat nicht einmal den Zachäus wegen seinem Betrug angeklagt und er hat es nicht einmal angesprochen. Nicht einmal. Er hat genau gewusst, was das für ein Mann ist, aber er hat nicht einmal gesagt, hey, meinst du nicht, du sollst dein Leben in Ordnung bringen und jetzt bin ich zu dir gekommen und jetzt sollst doch du. Und, oder das wäre so ein Dialog, den man sich könnte vorstellen. Aber es ist nicht ein Silbe da davon. Jesus kommt dort hin, isst mit ihm einfach gute Gesellschaft. Und was verbreitet er? Atmosphäre. Und was passiert in dieser Atmosphäre mit dem Zachäus? Das ist doch wirklich unbeschrieben. Was passiert in dieser Atmosphäre mit dem Zachäus? Was passiert mit ihm? Was ist... Ja, und was macht er für Vorschläge? Macht Lösungsvorschläge, oder? Vierfache zurückzahlen und weiss ich was. Oder? Ich meine, Jesus hat wahrscheinlich gesagt, du, wenn es gleich zurück ist, ist die Welt in Ordnung, oder? Aber er hat gefunden, ich muss viermal so viel zurückgeben, um das wieder in Ordnung zu bringen. Das war seine ganz normale Reaktion unter dieser Gegenwart und dieser Atmosphäre vom Himmel, oder? Hat ihm der Heilige Geist aufgezeigt, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und er hat es ausgesprochen und hat es umgesetzt. Das ist für mich Jesus, oder? Und das ist, warum Jesus anziehend wirkt auf Sünder. Er ist nicht der, der verurteilt. Die Einzigen, die ihn scharf behandelt hat und verurteilt, sind die Pharisäer gewesen. Das sind wirklich die Einzigen gewesen, die Religiösen. Mit denen hat er es wirklich nicht so am Hut gehabt. Also, die Evangelien sind voll von diesen Geschichten, oder? Also, das Leben von Jesus hat Prostituierte, Dämonisierte, Aussätzige, Abgelehnte. Sie haben Sicherheit gefunden in seiner Gegenwart. Und in dieser Sicherheit haben sie Freiheit gefunden von genau diesen Problemen, die viele Christen dazu bringen, die Menschen zu meiden oder zu verurteilen. Sie sind frei geworden dann. Und Jesus fordert uns auf, wir sollen dem Leben Geschmack verleihen. Salz gibt dem Essen Geschmack. Und das geschieht aber nur, wenn wir in einer dienenden Haltung wie Jesus mit Menschen umgehen. Das ist ein grosser Unterschied. Wenn du dienst, dann wirst du darauf achten, was Gott für die Menschen bereit hat. Und es ist eine Tatsache, dass Menschen ohne Salz ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen. Das weiss man auch bei denen, die Salzmangel haben. Und wir sind das Heilmittel. In dem, dass wir ihnen dienen und schauen, was hat Gott für sie parat und das anfangen aussprechen und die Perspektive sehen, was Gott für mich parat hat, führt zu einer Veränderung in der Haltung. Also man muss sie nicht zuerst verurteilen und abdrücken, die sind meistens schon drinnen. Ich möchte nur ein Beispiel geben, so wie das in der Musikszene von einer Stadt aussehen, oder? Wenn man das in Praxis anfängt umzusetzen. Sicht ist ja nicht dann, Musiker dazu bringen, so zu musizieren, wie ich musiziere, als Musiker. Sondern Sicht ist dann, hey, was ist das, was Gott an Begabung in die Musiker in dieser Stadt eingelegt hat und was kann ich tun, um das hervorbringen? Wie will Gott das vorrufen? Was will Gott mit dem machen, wenn ich Begabte sehe? Und daran zu glauben, eben Originalität zu fördern, die in diesen Menschen ist, das Einmalige, das, was Gott in sie eingelegt hat, und nicht versuchen, mich selber zu reproduzieren im Sinn von, meine Gabe ist gut, alle müssen meine Gabe haben. Sondern sehen, Gott ist ein Gott von der Vielfalt, oder? Und er kann Gaben mit ganz verschiedenen Ausprägungen hervorbringen, ganz verschiedene Musikrichtungen, Musikstil, die Art, wie man Musik verbreitet. Aber das ist zum Beispiel etwas, wie Gott uns hier bringen will. Sagen, hey, das sind Gabenträger, lasst die sich selber, beziehst du Front und sagst, da bin ich, da sind ihr, wenn ihr etwas von mir habt, dann kommt. Oder gehst du unter sie und schaust, wo sie begabt sind, bist du zusammen mit ihnen, teilst du Leben, auf welche Art auch immer, und setzt sich das frei, was Gott in sie eingelegt hat. Wirkst du als Geschmacksverstärker auf das, was eine Gabe in ihrem Leben drin ist? Was Gott an Einmaligkeit in sie eingelegt hat und will sichtbar machen? Wir werden in unserem Auftrag jämmerlich versagen, wenn wir anfangen, Machtinstrumente zu nutzen, die die Welt nutzt oder die auch zum Teil Christen benutzen, wenn es darum geht, Menschen zu kontrollieren, ihnen zu diktieren, wie sie leben müssen, was sie machen müssen. Und wir anfangen, einfach zu sagen, so und sonst nicht. Das Ultimative. Jesus hat das nicht gemacht, und das sehen wir in allen vier Evangelien, könnt ihr von hinten bis vorne durchlesen. Und es geht darum, dass wir anfangen, auf die Art Salz zu sein, wie er es gemeint hat. Um als Geschmacksverstärker zu dienen, um gesund sein für sie, sie gesund machen, gesund werden lassen, sodass all das, was nicht gut ist, eben wegfällt. Aber weil sie es wollen und nicht, weil wir sie nötigen oder Druck aufsetzen. Das ist ein anderer Weg. Genau. Bis wer du in Gottes Augen bist und lebst deine Berufung im Umfeld von anderen Menschen in unseren Städten. Und dann kommst du Einfluss über, zum Sachen zu verändern durch den Heiligen Geist. Weil wenn Menschen merken, dass du ihnen gut tust, sie nicht kontrollieren und manipulieren willst, dann bauen sie Vertrauen auf. Wenn sie Vertrauen aufbauen, dann geben sie dir mehr Verantwortung, geben sie dir mehr Einfluss. Oft wollen wir als Christen Einfluss haben, ohne eine Beziehungsebene aufzubauen. Aber das ist normal. Also wenn du Einfluss auf mein Leben haben willst und keine Vertrauensbeziehung zu mir aufbaust, dann werde ich so machen. Das lehne ich ab. Das ist mir zu gefährlich. Das macht mir Angst. Und das ist das, was die Welt oft dann vor den Christen hat. Oder dass sie wollen kommen, alles besser wissen und dann mit Druck anfangen, in eine Richtung zu steuern, wo sie nicht gehen wollen. Und dann nehmen wir ihnen den freien Willen weg. Und der hat Gott mit den zwei Bäumen im Paradies angestellt. Wir kommen nicht an dem vorbei. Sie dürfen wählen und das ist okay. Und sich meilen manchmal das Gute, manchmal das Schlechte. Und das ist nicht an uns, das zu beurteilen oder zu verurteilen. Sondern wir sind Geschmacksverstärker. Wir reden weiter, was prophetisch in diesen Menschen drin ist und sprechen das aus. Genau. Und dann kommt der Heilige Geist und wirkt Veränderungen in der Umgebung. Und dann transformiert sich eine ganze Gesellschaft, den Ort, den Ort, wo wir sind. Und dann werden die Menschen angezogen. Und wenn Menschen angezogen werden, dann wirst du dich nicht davon wehren können, dass sie sich um dich sammeln. Du wirst schnell einen Hauskreis haben, wo es dir nicht platzt. Weil Leute dort sein wollen und sagen, ich will das spüren, ich will das erleben. Jawohl. Dann fangen wir eben an, in die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft einzuwirken. Und das ist das, was uns ein grosses Anliegen ist. Dass wir das miteinander lernen und das miteinander auf die Wegstrecke tun. Und darum hat es mich so riesig gefreut, auf die Zeugnisse auch von euch heute Morgen zu hören. Wenn ihr mehr darüber wollt, dann könnt ihr das Buch unten posten. Da hat es sehr viel drin, das auch nochmal in der Tiefe beschreibt. Wir werden jetzt noch Gelegenheit haben, haben wir beides? Wir haben das Segnungsgebet. Wenn ihr Sachen ablegen wollt, Gesundheit braucht, irgendetwas, nehmt das Segnungsgebet noch in Anspruch und hört auf das, was Gott zu eurem Herzen redet, was er mitnehmen will aus dem Morgen und wo euer Leben wird verändern oder eine Weichenstellung wird vollziehen. Amen.